NDR Info. Themen des Tages.
In Florida sprechen Volodymyr Zelensky und Donald Trump über Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Das ist ein Thema des Tages heute. Wir schauen aber auch auf Trumps Magerbewegung und ihre Verbindungen zur AfD hier in Deutschland. Und in den Kosovo, wo die Menschen heute ein neues Parlament wählen. Ich bin Jan Oppel. Schön, dass Sie an diesem Sonntag, dem 28. Dezember, dabei sind. Der amerikanische Präsident Trump und der ukrainische Präsident Zelensky, die haben sich in diesem Jahr schon an ganz verschiedenen Orten getroffen. Im Weißen Haus, wo das Treffen in einem denkwürdigen Eklat endete, dann im Petersdom in Rom, in Den Haag und heute Abend unserer Zeit wollen sich die beiden in Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida treffen. Das Thema bleibt das gleiche, der russische Angriffskrieg und wie man ihn beenden könnte. Frage an unseren Korrespondenten Florian Kellermann in Kiew. Wie ist die Ausgangslage vor diesem Treffen für die Ukraine?
Ja, er weiß, dass der US-Präsident Donald Trump einen Frieden erreichen will und dass es Punkte gibt, von denen Trump ausgeht, dass sie der russische Staatschef Putin annimmt und für ihn ausreichend sind. Und in diese Richtung will Trump Zelensky bringen. Und die Aufgabe von Zelensky und sein Ziel ist es, trotzdem auf einem Niveau zu bleiben für die Ukraine, das einen unabhängigen Staat ermöglicht. Also Zugeständnisse ja, aber eben nur so weit, dass die Souveränität der Ukraine nicht gefährdet wird und dass, wenn es einen Friedensschluss gibt, die Gefahr nicht so groß ist, dass Russland dann sofort einen neuen Krieg beginnt. Und da geht es dann eben um diese Sicherheitsgarantien unter anderem. Ich denke, dass sie der Schlüssel sind für die Ukraine, einem Friedensschluss zuzustimmen.
Nochmal konkret zu diesen Sicherheitsgarantien. Was erwartet die Ukraine da in dieser Sache von den USA?
Zelensky ist ja da ein bisschen vorgeprescht und hat so getan, als gäbe es da schon eine weitgehende Übereinkunft auf der Grundlage der Gespräche, die Delegationen der beiden Länder geführt haben über Wochen hinweg. Er hat gesagt, Sicherheitsgarantien, die den Bestimmungen im Artikel 5 des NATO-Vertrags gleichkommen. Das heißt also, wenn die Ukraine noch einmal angegriffen wird von Russland, dann müssten diejenigen, die den so einen Vertrag mit der Ukraine unterschreiben, und dazu müssten dann natürlich auch die USA gehören, der Ukraine militärisch beistehen. Und er hat auch gesagt, das solle für 15 Jahre mindestens gelten. Er hat so getan, wie gesagt, als sei das schon von der US-Seite abgenickt worden. Wohl gab es zustimmende Äußerungen in der US-Delegation, aber Trump hat ja jetzt im Vorfeld dieses Treffens nochmal klargemacht, dass noch nichts entschieden ist in dieser Richtung und dass Zelensky bisher nichts für sich verbuchen kann. Also Trump hat dadurch die Erwartungen auch ein bisschen gedämpft an dieses Treffen.
Ja, neben diesen Sicherheitsgarantien geht es ja auch immer wieder um Gebietsabtretungen an Russland. Gibt es da eine rote Linie für Zelensky in diesen Verhandlungen?
Ich denke, die rote Linie ist hier, dass es, wenn dieser Frieden geschlossen ist, für die Ukraine eine überlebensfähige Perspektive übrig bleibt. Dass also ein Staat übrig bleibt, der sich selbst behaupten kann, der sicher ist vor einem erneuten Angriff und der sich deswegen auch entwickeln kann, wo dann Investitionen kommen, wo dieser Wiederaufbauplan, der ja auch in diesem Abkommen drinstehen soll, mit den USA verwirklicht werden kann. Denn dazu braucht es eben die Sicherheit, dass Russland nicht noch einmal angreifen kann. Territorial hat Zelensky gesagt, wir sind der Meinung, am besten wäre es oder am fairsten wäre es, wenn wir die Frontlinie nehmen, so wie sie jetzt sind. Beide Seiten bleiben sozusagen stehen und frieren das an dieser Linie ein. Nun will Russland ja erklärtermaßen unbedingt auf jeden Fall noch das Donetsk-Becken insgesamt erobern. Da fehlen noch zwei große Städte, Slowjansk und Kramatorsk. Die hält die Ukraine. Da gibt es gut ausgebaute Verteidigungsstellungen. Und Zelensky möchte das nicht aufgeben, einfach so. Er hat gesagt, wenn man das aufgibt, wenn die Ukraine sich dort freiwillig zurückzieht, dann nur, wenn Russland eben Zugeständnisse macht und sich auch aus einem Teil des Donetsk-Becken zurückzieht und dann eine größere demilitarisierte Zone dort entsteht. Auch eine Idee, die eigentlich von den USA ausging.
Wie schauen denn die Menschen in der Ukraine vor diesem Hintergrund auf das Treffen da heute in Florida?
Ja, die Ukraine sehen einfach, dass eben Russland ständig weiter angreift und dass Putin erklärt, er will weiterhin, oder er meint, das russische Militär könnte die Ziele, die er gesetzt hat, sich mit dem Krieg verwirklichen. Und deswegen ist die Skepsis, dass etwas bei Verhandlungen rauskommt, relativ groß. Selbst wenn es jetzt eine Einigung gibt zwischen den USA und der Ukraine, Die Wahrscheinlichkeit, dass dann Russland zustimmt, die wird von den meisten Menschen im Moment zumindest für sehr niedrig gehalten.
Soweit Einschätzungen von Florian Kellermann in Kiew. Ja, und auch in Russland wird das Treffen zwischen Trump und Zelensky natürlich ganz genau beobachtet. Björn Blaschke berichtet.
Vor dem Treffen des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky mit US-Präsident Donald Trump hat Russlands Wladimir Putin mit einer Fortsetzung des Krieges gedroht. Putin erklärte, alle Ziele würden militärisch erreicht, sollte die Regierung in Kiew keine friedliche Lösung des Konfliktes anstreben. Putin warf Zelensky vor, auf Zeit zu spielen. Er habe es offenbar nicht eilig, den Konflikt mit friedlichen Mitteln zu lösen. Friedliche Mittel im Sinne Putins, das heißt, die Ukraine soll alle von Russland beanspruchten Gebiete räumen und völkerrechtlich verbindlich anerkennen, dass sie zu Russland gehörten. Dazu soll Kiew in der Verfassung der Ukraine festschreiben, dass das Land keine NATO-Mitgliedschaft anstrebe. Außerdem noch einige Forderungen mehr. Nehme Zelensky sie an, käme das einer Kapitulation gleich. Putin jedoch hält alles andere als diese, wie er immer sagt, diplomatische Lösung für unannehmbar.
Die USA haben vor ein paar Wochen ihre neue Sicherheitsstrategie veröffentlicht. Darin spricht man sich zwar für ein Ende des Ukraine-Kriegs, aber auch für die Rückkehr zu einer so wörtlich strategischen Stabilität mit Russland aus. Und das Papier zeigt, die Trump-Regierung setzt in Europa auf Rechtspopulisten. Damit ist zum Beispiel die AfD in Deutschland gemeint. Und die sucht ihrerseits auch den Kontakt zu Trump und seiner MAGA-Bewegung. Gabor Hallas.
New York, Mitte Dezember, eine noble Gala. Amerika zuerst, darum geht es den jungen Republikanern. Aber an diesem Abend sprechen sie sehr viel über Deutschland.
Chancellor Merz, tear down this Brandmauer.
Gemeint ist die Brandmauer zur AfD, die ist gut vertreten. Im Saal AfD-Politiker, auch Markus Frohnmeier, außenpolitischer Sprecher der Partei.
Mr. Frohnmeier, on behalf of the New York Young Republican Club.
Frohnmeier steht im Smoking auf der Bühne und bekommt einen Preis für seinen, so meint man hier, mutigen Einsatz in feindseligem Umfeld.
Good evening, New York. So let this award be a signal to the globalists in Berlin, in Brussels and in DC.
Sie glauben, dass die Leute in Deutschland nicht mehr sagen dürfen, was sie denken, sagt Nathan Burger von den jungen Republikanern.
In Deutschland, wo die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt ist, wo soziale Medien überwacht werden und Menschen ins Gefängnis kommen, weil sie etwas Kontroverses sagen, da ist es wichtig, Menschen einzuladen, damit sie in Amerika frei sprechen können.
Für die amerikanischen Partner ist die Einschränkung des Meinungskorridors und ein immer autoritärer Umgang mit der AfD sehr verstörend.
Sagt Markus Frohnmeier zurück in Deutschland. Die AfD und Trumps Amerika. Die Kontakte sind gut und die Politikwissenschaftlerin Jana Poljarin überrascht das nicht.
Die AfD kann für die Trump-Regierung eine positive Rolle spielen, indem sie dabei hilft, die EU zu spalten.
Eine Europäische Union, von der sich die US-Regierung abwendet. Dieses Europa ist der Suspekt, so ist es in der neuen Sicherheitsstrategie zu lesen. Und da stimmt die AfD zu.
Sie sieht die Europäische Union auch als bürokratisches Monster, das Grenzen öffnen will, das den Menschen vorschreiben will, wie sie zu leben haben.
In Washington, there is a new sheriff in town.
Schon im Februar war deutlich zu hören, was die neue US-Regierung denkt. Vizepräsident J.D. Vance spricht auf der Münchner Sicherheitskonferenz.
Demokratie beruht auf dem heiligen Prinzip, dass die Stimme des Volkes zählt. Es gibt keinen Platz für Brandmauern.
Es hat mich daran erinnert, als 1989 Gorbatschow nach Ost-Berlin gegangen ist.
Sagt die AfD-Chefin Alice Weidel.
Und dort gesagt hat, zu dem DDR-Regime, passen Sie auf, dass Sie nicht zu spät sind, denn wer zu spät ist, dem bestraft das Leben.
Herzlich willkommen in Washington D.C.
Influencerin Naomi Seibt lädt zu einem Talk. AfD trifft MAGA, also die Bewegung Make America Great Again.
Die Frau Beatrix von Storch.
Wir machen genau das, was die Amerikaner von uns wollten, nämlich sie informieren darüber, wie es um die Demokratie in Deutschland bestellt ist.
Folgt man der Bundestagsabgeordneten, dann ist es schlecht um sie bestellt. Beatrix von Storch ist mit Joachim Paul nach Washington gereist. Der wurde in Ludwigshafen nicht für die Oberbürgermeisterwahl zugelassen. Gerichte haben das bestätigt. Die AfD erzählt in Washington ihre Version einem Reporter des Newsportals.
Demokratie ist unter Gefahr, und zwar nicht durch die Opposition, sondern durch die regierenden Parteien, die die Opposition versuchen zu verbieten. Und diese Sorge wird hier sehr stark geteilt.
Immer wieder sind Reisegruppen der AfD in die USA gereist, und schon bald im neuen Jahr soll es einen größeren Gegenbesuch geben.
Und das Thema wollen wir jetzt noch einmal vertiefen mit der Politikwissenschaftlerin und Amerika-Expertin Julia Simon von der Uni Bremen. Mit ihr habe ich kurz vor der Sendung gesprochen und sie gefragt, wir haben es gerade im Beitrag gehört, es gab im Dezember ein Treffen in New York, jetzt wird der Gegenbesuch in Berlin geplant. Wie nah stehen sich die AfD und das Trump-Lager mittlerweile?
Die Beziehungen haben sich jetzt zum Teil über einen längeren Zeitraum schon entwickelt. Also es gab auch schon mal einen Besuch dieser Gruppe in Berlin 2022. Das war ein bisschen inoffizieller und jetzt hat man das tatsächlich eben größer aufgezogen. Es ist ein Netzwerktreffen, es wird eine Konferenz daraus gemacht. Das heißt, das hat auch eine andere Bedeutung. Und das ist auch wichtig, weil sich auch innerhalb der Partei um die Regierung herum diese Kontakte verstärken und verdichten und gleichzeitig dann aus der Regierung, zumindest von einigen Regierungsmitgliedern, auch noch rhetorisch sozusagen die Unterstützung, die Legitimierung kommt für die AfD und für ihre politischen Ziele.
Was macht die AfD für Trumps MAGA-Bewegung eigentlich so interessant?
Also ich würde sagen, die Bedeutung, die MAGA-Bewegung für die AfD hat, ist wahrscheinlich größer. Aber es ist natürlich auch so, dass es für einige in der Regierung wichtig ist, Verbindungen zu schaffen, um eben dem Ganzen eine internationale Komponente irgendwie zu geben, also mehr oder weniger die Kräfte zu bündeln und dadurch auch die Legitimation zu steigern, zu sagen, die sehen das genauso wie wir sind nicht alleine, wir sind vielleicht sogar diese schweigende Mehrheit, diese berühmte. Und es kann natürlich auch bestimmte Narrative stärken, also wenn davon gesprochen wird, in Deutschland gibt es keine Meinungsfreiheit, in Deutschland ist Zensur und Repression an der Tagesordnung, dann kann das natürlich auch sozusagen ein Bargaining-Chip sein, dass man damit die aktuelle Regierung unter Druck setzt, die natürlich nicht möchte, dass solche diplomatischen Affronts, dass solche Behauptungen aufgestellt werden.
Sie haben gerade die Themen Meinungsfreiheit, Zensur angesprochen. Welche Parallelen gibt es denn zwischen der MAGA-Bewegung und der AfD noch so?
Also wichtig ist, glaube ich, möglicherweise sogar gar konstitutiv, ist das Opfernarrativ. Und das wird ja damit auch quasi bespielt, dass man diese konservativen Meinungen nicht äußern kann. Man beschreibt sie auch als konservativ, dabei sind sie zum Teil eben auch wirklich rechtsradikal und rechtsextremistisch. Und man versucht eben immer, sich in dieser Opferrolle zu sehen und aus dieser Opferrolle das Narrativ auch zu stricken, dass man sich wehren muss, dass man quasi existenziell bedroht ist und dass dafür natürlich auch eine ganze breite Palette von Mitteln auf einmal legitim werden.
Aber im Unterschied zur AfD, die ja dieses Opfernarrativ für sich noch beanspruchen kann, weil sie in der Opposition ist, regiert ja Trump mit seiner MAGA-Bewegung.
Genau, aber das sehen wir in den USA und auch an anderen Stellen von einigen Akteuren schon, dass das weiter perpetuiert wird. Man findet dann eben tatsächlich andere gegenüber, die einem schaden wollen, die einen untergraben wollen. Das Deep State-Narrativ wird jetzt nicht mehr so häufig bemüht, aber das war ja ein, sag ich mal, eine zentrale Erzählung auch noch in der ersten Trump-Regierung. Also man geht nicht ganz davon ab, sondern verschiebt dann tatsächlich eher die Gegner, die man hat und gegen die man kämpfen muss.
Das Deep State-Narrativ, das müssen wir einmal erklären vielleicht. Was meint da die Trump-Regierung mit?
Also das war ein sehr bedeutendes Narrativ, das in den USA ganz groß wurde, aber auch rüber nach Deutschland und nach Europa geschwappt ist. Und da geht es grundsätzlich darum, das ist nicht einheitlich, aber dass es eben Strukturen gibt im Staat, das können Verwaltungsbeamte sein, das können Sicherheitsbehörden sein, das können Ministerien sein, die vermeintlich nicht legitimiert sind, also von Bürokraten sozusagen regiert werden, die keine demokratische Legitimation haben und die politische Agenda, beispielsweise eben der Trump-Regierung, versuchen wollen zu verhindern.
Daran hat sich die US-Regierung unter Trump vorher abgearbeitet. Jetzt knüpft man, haben wir gerade drüber gesprochen, auch Bande mit rechtspopulistischen Parteien in Europa wie der AfD. Ist ja aber nicht nur die AfD. In welchen Ländern ist man da noch aktiv?
Eine ganz, ganz wichtige Verbindung gibt es zu Ungarn. Also Viktor Orban und Donald Trump haben eine sehr enge Beziehung. Das ist ein wichtiger quasi Ansprechpartner sozusagen. Aber das gab es natürlich auch global. Also da sind andere Staats- und Regierungschefs, die ähnliche Vorstellungen haben, zum Teil eben auch autoritäre Tendenzen haben und mit denen man sich da gut austauscht. Also Jair Bolsonaro beispielsweise in Brasilien war das, Modi in Indien ist auch zuweilen zumindest ein Partner für solchen Austausch und solche Kooperation für Trump in der ersten Amtszeit gewesen.
Das Ganze ist ja Teil der amerikanischen Sicherheitsstrategie. Das Ganze wurde ja auch aufgeschrieben, dass man bewusst eben rechtspopulistische Parteien anspricht. Welches Ziel verfolgt man da auch mit Blick auf die transatlantischen Beziehungen in Amerika?
Genau, das ist sehr wichtig und das wurde eben durch die nationale Sicherheitsstrategie auch quasi ja, offiziell gemacht, zur offiziellen Politik der Regierung gemacht, dass man tatsächlich eben in die innerstaatlichen, in die inneren Angelegenheiten von demokratischen Partnern in Europa eingreift und da eben radikal rechte Oppositionsparteien unterstützen will. Das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen, aber das wurde hier ja ganz deutlich gemacht, dass man das möchte und dass man eben eigentlich diese Parteien in der Regierung sehen will.
Machen wir doch am Ende noch einen kleinen Ausblick. Trump hat ja in diesem Jahr schon die Außenpolitik der USA ziemlich umgekrempelt. Was erwarten Sie sich für das kommende?
Das kommende Jahr ist tatsächlich eher unberechenbar, eben weil es häufig keine klare, eindeutige Linie gibt, weil es unterschiedliche, sage ich mal, ja, Statements dann gibt, die sich zum Teil widersprechen, weil es auch innerhalb der Trump-Regierung, insbesondere was hier Außenpolitik betrifft, unterschiedliche Strömungen gibt. Und das mag sein, dass sich mal eine Strömung durchsetzt und dann wird die andere wieder stärker. Also die Unberechenbarkeit, würde ich sagen, wird die größte Kontinuität sein.
Sagt die Politikwissenschaftlerin und Amerika-Expertin Julia Simon von der Uni Bremen. Und jetzt schauen wir in den Kosovo. Dort waren heute 2 Millionen Menschen zur Parlamentswahl aufgerufen. Mal wieder, muss man sagen, denn die letzten Wahlen gab es erst im Februar. Seitdem haben es die politischen Akteure aber nicht geschafft, eine neue Regierung zu bilden. Mehr dazu von Oliver Schosch.
Die politische Lage im Kosovo ist ziemlich kompliziert, denn bei der letzten Parlamentswahl im Februar verlor die linksnationale Regierungspartei Vetvendosje ihre absolute Mehrheit. Sie wurde mit 42% aber weiterhin klar stärkste Kraft. Doch es fand sich kein Koalitionspartner. 10 Monate lang gab es keine ernsthaften Verhandlungen zwischen der Vetvendosje-Partei und ihrem mächtigen Noch-Premier Albin Kurti und den 3 großen Oppositionsparteien. Kurti wirft der Opposition vor, die alte korrupte Machtelite von früher zu verkörpern. Die Opposition wirft Kurti vor, arrogant und kompromisslos zu sein. Kurti habe eine schlechte Wirtschaftspolitik gemacht und sich in den Konflikt mit der serbischen Minderheit im Norden des Kosovo verbissen. Dort ließ Kurti serbische Behördenstrukturen schließen und seine kosovo-albanische Polizei zum Teil hart durchgreifen. Die EU fror deshalb über 500 Millionen Euro an Hilfsgeldern für den Kosovo ein. Wobei da EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ankündigte, die Gelder ab kommendem Jahr zumindest teilweise wieder freizugeben. Wenn es nach der Parlamentsneuwahl an diesem Sonntag wieder keine klaren Machtverhältnisse und keine Kooperationen gibt, dann kann es im Kosovo zu einer dauerhaften Regierungskrise kommen.
Es gibt nur wenige Menschen, bei denen reicht der Name und man hat sofort ein Gesicht vor Augen. Brigitte Bardot gehört dazu. Die französische Schauspielerin lebte seit längerem zurückgezogen in Saint-Tropez. Heute hat ihre Stiftung mitgeteilt, dass Bardot im Alter von 91 Jahren gestorben ist. Julia Borutta blickt auf ihr Leben zurück.
So hatte noch keine auf der Leinwand getanzt. Barfuß, wild, lasziv. Mit dem Film Und immer lockt das Weib aus dem Jahr 1956 wird die damals 22-jährige Brigitte Bardot weltberühmt.
Connaissez un pays où les gens pensent qu'à danser et à rire.
Je vais t'y amener.
C'est loin.
De l'autre côté de la terre.
Je voudrais ne plus penser à rien.
Bébé, wie sie fortan genannt wird, avanciert zur meistfotografierten Person ihrer Zeit. Schmollmund, blond, aufreizend und unabhängig, ein Vorbild für viele Frauen, vergöttert von Männern, verhasst von Moralaposteln. Sie lebt das Gegenmodell zu ihrer bürgerlich-katholischen Herkunft als Tochter eines reichen Industriellen. Sie geht wechselnde Liebschaften und 4 Ehen ein, unter anderem mit dem Schauspieler Jean-Louis Trintignant und dem als Playboy bekannten Deutschen Gunther Sachs. Bardot dreht über 40 Filme. Nouvelle Vague-Regisseur Jean-Luc Godard besetzt sie 1963 in dem Hollywood-kritischen Kunstfilm Die Verachtung.
De toute façon, c'est trop tard. J'ai changé d'avis sur toi.
Der Rummel um Bébé wird immer größer. Sie feiert Erfolge als Model, Schauspielerin und Sängerin. Mit dem Chansonnier und Provokateur Serge Gainsbourg singt sie Bonnie and Clyde.
Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Ihre freizügige Selbstbestimmtheit macht sie zur Ikone der Frauenbewegung. Dabei ist ihre Haltung zum Feminismus ambivalent.
Je trouve que c'est très bien que les femmes se libèrent.
Ich finde es gut, dass sich die Frauen befreien, aber man muss sich ja nicht einer Bewegung anschließen. Man kann sich befreien, ohne gleich radikal zu werden. Wir sollten uns bewusst sein, dass eine Frau das Schönste ist, was es auf der Welt gibt, wenn sie eine wahre Frau bleibt. Mitte der 70er Jahre, mit knapp 40, hört die Bardot einfach auf und zieht sich nach Saint-Tropez zurück. Aus ihrem Anwesen La Madrague macht Brigitte Bardot eine Zuflucht für sich und ihre Tiere. In der Öffentlichkeit zeigt sie sich kaum noch, ihren Ruhm aber setzt sie unermüdlich für Kampagnen gegen Tierquälerei überall auf der Welt ein. Und avanciert zu einer populären Stimme der französischen Rechten. Die französische Gesellschaft entwickelt sich nicht in die richtige Richtung. Deshalb bin ich konservativ. Ich mag Marine Le Pen sehr. Sie ist die einzige Frau, die Eier hat. Sie hat eine Vision von Frankreich, die ich gerne umgesetzt sehe. In ihrem Buch »Ein Ruf aus der Stille« von 2003 geißelt Brigitte Bardot die angebliche Islamisierung des Landes, äußert sich abfällig über Migranten, glorifiziert das Frankreich der 50er, 60er Jahre und beklagt den Niedergang französischer Werte und Traditionen.
Je choque.
Früher habe ich mit meinem Hintern schockiert, jetzt schockiere ich mit meinen Büchern. Das ist das Gleiche. Mehrmals wird sie wegen Aufstachelung zum Rassenhass verurteilt. Und im Zusammenhang mit der MeToo-Debatte 2018 bezeichnet sie die Anschuldigungen der Schauspielerinnen gegen Produzenten und Regisseure als scheinheilig und lächerlich. So hatte das Image von Brigitte Bardot an ihrem Lebensabend Kratzer bekommen. Der Mythos BB aber war bis zuletzt ungebrochen.
Ein Nachruf von Julia Borutta und jetzt der Sport mit Marcel Stober.
Die Vier-Schanzentournee hat heute begonnen. Es gibt ja kaum eine Sportveranstaltung, die so zwischen den Jahren so ein derartiges Renommee hat wie die. Die besten Skispringer dieser Welt sind derzeit in Oberstdorf. Es geht einmal die Schattenbergschanze hinunter. Und heute musste man sich erstmal qualifizieren für das eigentliche Springen morgen. Das gelang aus deutscher Sicht mal besser und mal schlechter. Während sich Philipp Raimund sehr freuen darf, hat Karl Geiger auch auf seiner Heimatschanze seine alte Form nicht wiedergefunden und einen ganz schwarzen Tag erwischt. Aus Oberstdorf Edgar Endres.
Philipp Raimund grinst breit und zufrieden auf seine Leaderbox, obwohl er doch noch klar abgefangen wird. Natürlich vom aktuellen Überflieger aus Slowenien. Domen Preuz siegt mit großem Vorsprung vor dem 25-jährigen Oberstdorfer, der die knapp 16.000 Fans kurzfristig in Ekstase versetzt. Raimund zeigt also seine starke Form. Felix Hofmann als 12. annähernd. Der Rest ist weit von der Weltspitze entfernt. Zumindest zu bestehen Andi Wellinger, Konstantin Schmid, Pius Paschke und Luca Roth diese Quali und sind morgen dabei. Fehlen wir da ein ehemals großer. Karl Geiger vergeigt seinen Sprung und fehlt erstmals zum Auftakt der Tournee.
Und dann wollen wir ihn noch einmal hören, den zweiten aus der heutigen Qualifikation und gleichzeitig besten Deutschen, Philipp Raimund.
Ja, es war phänomenal. Es ist wunderbar, so viele Leute hier zu haben. Es fühlt sich einfach mega schön an. Und dann auch gute Sprünge zu machen, ist halt gleich doppelt so geil, weil dann kann man die Menge auch probieren, ein bisschen anzuheizen. Man kann sich auch vielleicht ein bisschen feiern lassen, aber das würde ich sagen, ist dann in dem Moment verdient.
Die Tour de Ski hat aus deutscher Sicht heute ganz gut angefangen. Bei den Frauen nämlich hat es im italienischen Toblach zum ersten Mal in diesem Winter eine Athletin des Deutschen Skiverbandes aufs Podest geschafft. Coletta Ritzek wurde Zweite beim Sieg der Norwegerin Kristin Skistad. Bei den Männern holte Titelverteidiger Johannes Klæbo aus Norwegen heute Platz 1 im Freistilsprint. Ja, es ist einfach Wintersaison. Wir waren gedanklich in Deutschland, in Italien und da darf natürlich Österreich nicht fehlen. Beim Slalom am Semmering, da konnte Michaela Schifrin aus den USA auch das 5. Weltcuprennen dieser Saison jetzt für sich entscheiden. Trotz eines nicht so gut gelaufenen ersten Laufs. Linda Dürr landete als beste Deutsche nur auf Platz 17. 4 deutsche Darts-Profis waren nach Weihnachten noch im Rennen. 4 deutsche Darts-Profis in Runde 3 bei der Weltmeisterschaft. Das gab es zuletzt vor 2 Jahren. Damals allerdings sind dann in Runde 3 auch alle zusammen ausgeschieden. Und wir wollen es nicht beschwören, aber es könnte sein, dass sich die Geschichte dieses Jahr wiederholt. Denn gestern musste sich schon Ricardo Pietrezco verabschieden und heute war Martin Schindler in seiner Partie überraschend chancenlos. Wie schlimm es heute für ihn war, berichtet Mats Nicholson aus London.
Nichts ging bei Martin Schindler. Chancenlos raus in Runde 3. Immer wieder rutschten Pfeile in die 5, das Feld links neben der 20. Am Ende stand zudem eine Quote von 13% auf die entscheidenden Doppelfelder. Ein miserabler Wert. Der Engländer Searle spielte am Anfang gut. Als die Gegenwehr vom Deutschen ausblieb, dann sogar überragend. Searle brachte das Match sicher mit 4:0 in den Sätzen nach Hause. Damit sind die beiden größten deutschen Hoffnungsträger ausgeschieden. Schindler und Pietrzko. Gabriel Clemens und Arno Merck sind heute Abend krasse Außenseiter in ihren Matches gegen Humphries und Van Gerven. Zwei Profis, die schon Weltmeistertitel holten.
Aber das muss bei dieser WM ja nichts heißen. Die Matches der beiden verbliebenen Deutschen dann heute Abend ab 21:30. Und jetzt vom Weltsport nochmal zurück zum nationalen Sport. In der Volleyball-Bundesliga hat Tabellenführer Lüneburg Karlsruhe mit 3:1 geschlagen. Außerdem hat sich Warnemünde den zweiten Saisonsieg geholt. Ein 3:0 gegen die VG Mitteldeutschland. Und in der deutschen Eishockey-Liga hat Bremerhaven vor wenigen Minuten mit 5:4 nach Verlängerung gegen den Vorletzten aus Frankfurt gewonnen. Wolfsburg muss beim Spitzenteam Ingolstadt ran. Dort läuft beim Stand von 1:1 aktuell die Verlängerung.
Der Sport mit Marcel Stober. Und damit enden die Themen des Tages. Vielen Dank für das Interesse. Im Studio verabschiedet sich Jan Oppel.